Das Rundum-Sorglos-Paket des Glaubens. Ich glaube, ihr schmunzelt, wenn ihr so ein Bild seht. Da hat unser Pastor wahrscheinlich wieder der Schalk so ein bisschen gezwickt. Ne? Aber ist es nicht so, dass die Versicherung zumindest mit unserer Unsicherheit, mit unserer Angst, mit unserem Wunsch nach Sicherheit gutes Geschäft machen? Und die wissen genau, wo unsere Sorgen sind. Ne? Und vor Unwetter zu schützen, vielleicht noch Rechtsschutz, ne? Vor Unfällen zu schützen. Naja, es kann so vieles geben, wo wir uns wünschen, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen. Und in der Praxis ist das dann leider manchmal doch so ein bisschen anders. Ne? Ich dachte, ich wäre gut versichert bei der Rundum-Sorglos-Versicherung. Ich werde das nie vergessen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, wie wir in Husum standen, in der Stadt, am Fischgeschäft da und über diesen Damm Richtung Strand gingen und dieses abgebrannte Hotel mit dem großen Banner. Und da stand der Name der Versicherung drauf und dass sie schon ewig nicht diesen Versicherungsfall geregelt haben. Ne? Und ich konnte nicht anders. Ich mache ein Foto und schicke das einem bekannten Versicherungsmakler, der genau bei der Versicherung war. Ich kann mich kaputt lachen über sowas. Nein, eigentlich ist es traurig. Das Internet ist voll von Videos, müsst ihr mal gucken, von Leuten, die berichten, dass sie von der Versicherung im Stich gelassen wurden. Oder dass die Leistungen deutlich gemindert wurden und die Sicherheit, dass man dachte, ich bin ohne Sorgen, ich bin gut versichert, das ist leider oft ein Trugschluss. Und mit dem Glauben, da steht ja jetzt nicht Versicherung, sondern bei dem Bild, was ich da gemacht hatte, muss auch das Richtige zeigen, nochmal zurück, da steht ja das Rundum-Sorglos-Paket des Glaubens. Das ist doch ein bisschen dreist, was der Detlef da reingeschrieben hat, oder? Gibt es denn eine Rundum-Sicherheit, sorglos zu sein, wenn ich gläubig bin? Und dann bin ich erfolgreich, dann klappt alles. Klingt das nicht so ein bisschen nach Wohlstandsevangelium? Das gibt's ja vielleicht. Nicht so verbreitet in Deutschland, aber in Amerika, Südamerika, da wird zum Teil so gepredigt. Wenn du ein rostiges Auto hast, dann bist du offensichtlich nicht von Gott gesegnet. Und so wird gepredigt, wenn du nur richtig glaubst, richtig betest und in der richtigen Gemeinde bist, dann wird dein Leben gelingen. Und stimmt das? Was sagen dann all die, die das nicht erleben? Wir werden nachher vielleicht Zeugnisse hören, also Berichte von Menschen, die erlebt haben, dass Gott ihnen geholfen hat in ihrer Krankheitsnot. Aber genauso hören wir immer wieder auch Berichte von Menschen, die da voll durch müssen, die nicht gesund werden, die Schwierigkeiten haben, die lange an ihren Schwierigkeiten zu kauen haben. Haben die dann nicht richtig geglaubt, dass sie sich Sorgen machen müssen? Ich habe die Freude, euch einen Text aus Römer 5 heute zu predigen. Ich mache weiter mit der Römer Predigtreihe, Römer 5, die Verse 1 bis 11. Und nach all den schwierigen Versen in den ersten Kapiteln 1 bis 4, nachdem der Apostel durchgekaut hat, wie wir eigentlich keine Chance haben, vor Gott zu bestehen, welche Probleme wir haben und dass wir als Menschen, die sich in Sünde verstricken, Gott gegenüber, aber auch im Miteinander, in unserem Leben, dass wir da trotzdem Freude haben dürfen, dass wir uns nicht mehr Sorgen machen müssen. So schwer das dann ist, im Alltag durchzubuchstabieren. Römer 5 ist ein Wendepunkt in diesem wunderbaren Brief. Ich schätze den Römerbrief ungemein, auch wenn er manchmal schwer zu lesen ist, zu verstehen ist, weil die Gedankengänge des Apostels oftmals sich kreisen und wiederholen und auch die Sprache zumindest, wenn man in der Lutherbibel liest oder in der Elberfelder, manchmal auch nicht so einfach zu verstehen ist. Ich lese in euch den Text mal Römer 5, 1 bis 11 nach der Hoffnung für alle. Das nicht mehr, das ist jetzt das Richtige. Dort heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Diese Liebe zeigt sich daran, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Doch das ist nicht der einzige Grund unserer Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Wow. Kann man noch gerade so sehen, dass das ein Paket ist, ne? Ich möchte mit euch ein Paket aufmachen. Das Rundum-Sorglos-Paket. Wie klingt das? Jetzt wird klar, vielleicht schon bei dem Lesen dieses Textes aus Römer 5, warum ich auf diesen verrückten Titel kam. Und das ist kein Überraschungspaket. Das ist ein Paket für die, die vielleicht bei Römer 1 bis 4 noch gezweifelt haben, die sich wiederentdeckt haben als Menschen, die mit ihrer Sünde, die mit ihren Problemen, die mit ihren Nöten nicht klarkommen, die verzweifeln, für die, die vielleicht von sich denken, dass sie versagen Gott gegenüber. Und die bisher nicht glauben können, dass ihr Leben irgendwann mal gut ausgeht. Es gibt so viele Menschen, die meinen, ich muss es schaffen. Es gibt so viele Menschen, die meinen, hoffentlich ist am Ende mal die Lebensbilanz positiv. In den Religionen dieser Welt denken das die Menschen. Tun und lassen bestimmt ihr Denken. Und wenn ich hoffentlich das Richtige getan habe und das Falsche gelassen habe, dann ist mir doch hoffentlich Gott oder die Götter gut gewogen. Diese Idee davon, dass unsere Menschlichkeit am Ende entscheidet und siegt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wo steht der Vers in der Bibel? Falsch. Nicht in der Bibel. In Goethes Faust. Der Tragödie zweiter Teil, Schlussszene des Dramas. Die Engel singen das, während sie Fausts unsterbliche Seele in den Himmel tragen. Und auch wenn sie am Ende singen, bei Goethe kommt diesem Faust die göttliche Gnade und die Liebe von oben nur hinzu. Und das geschieht auch nur, wenn der Mensch nicht stillsteht, wenn der Mensch aktiv bleibt, wenn er nach Höherem strebt, dann ist er rettungswürdig. Und ich erinnere mich noch, es war eine seltsame Trauerfeier, wie ich mal einen Freimaurerlogenmeister, einen Meister vom Stuhl, beerdigen musste. Eine verrückte Geschichte. Also der war Chef einer Freimaurerloge. Und er hatte eine Frau in Afrika kennengelernt, die war tiefgläubig. Und sie haben geheiratet. Und als sie hier in Deutschland ankam, merkte diese Frau, dass ihr Mann ja da mit Dingen umgeht, die so überhaupt nicht zu ihrem Glauben passten. Was für ein Gedankengut ihn prägte und was für ein Gedankengut von humanistischer Selbstrettung und Menschlichkeit und immer strebend sich bemühen in seinem Herzen war. Und sie war todunglücklich darüber. Ich kannte beide. Und dann starb er. Und auch wenn seine Freimaurerkollegen, glaube ich, ziemlich sauer drauf waren, auch das über das, was ich dann gepredigt habe, seine Frau wünschte sich einen Gottesdienst, eine Trauerfeier mit genau diesem Text, Römer 5. Nix, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Paulus beschreibt da was ganz anderes. Er beschreibt Gottes Geschenk. Wir machen das Paket mal auf. Er beschreibt in den ersten beiden Versen, dass wir vorher im Unfrieden mit Gott gelebt haben. Im Unfrieden. Es stand etwas zwischen uns und Gott. Nicht nur die Sünde, die wir so im Leben ansammeln, im Zwischenmenschlichen. Nein, auch, dass wir Gott nicht Gott sein lassen, dass wir von ihm schlecht denken, dass wir ihn nicht ehren, dass wir nicht seine Nähe suchen, ihm den Rücken zudrehen. All das steht zwischen uns und Gott. Der Apostel beschreibt unsere Stellung, bevor Christus kam oder ohne Christus, als wir leben mit Gott im Unfrieden. Gott kann über uns sauer sein. Er schreibt vom Zorn Gottes, dem wir ausgesetzt sind. Dieser Gott ist ein heiliger Gott, ein liebender Gott. Aber genauso unendlich, wie er unendlich liebt, ist möglicherweise sein Zorn einmal das Ende vom Lied, wenn Menschen nie auf ihn hören wollen und immer noch den Rücken ihm zudrehen. Doch dieser Gott wollte Frieden, er will Frieden und die Bibel erklärt uns das. Der Apostel erklärt uns das im Römerbrief wie sonst in den Evangelien. Und dabei geht es nicht, und jetzt aufgepasst, es geht nicht um ein rein subjektives Gefühl, sondern es geht um einen Fakt, eine objektive Tatsache, sagt er. Er sagt, wir sind freigesprochen durch den Glauben. Wenn wir vertrauen darauf, was Jesus uns verkündet hat und glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Schuld getragen hat und uns mit Gott versöhnt, dann sind wir freigesprochen. Und er sagt, dann ist Christus die Tür zu einem neuen Leben. Die Tür zu einem neuen Leben. Stellt euch vor, ihr müsst vor Gericht. Ihr seid angeklagt, weil ihr ein Jahr lang die Rechnung nicht bezahlt habt und auch das Inkassobüro stand immer vor geschlossener Tür und irgendwann kommt der Gerichtstermin und er erscheint vor Gericht, werdet vielleicht sogar vorgeführt, weil ihr euch immer noch drücken wollt, mit so einem schlechten Gewissen. Und dann steht ihr vor dem Richter und er sagt, okay, Sie dürfen wieder gehen, Ihre Schuld wurde längst bezahlt. Boah, das wäre schön, oder? Meine Schuld ist längst bezahlt, freigesprochen. Wir müssen dieses Geschenk nur annehmen. Und wenn, schreibt der Apostel, erfüllt es uns mit Freude, mit Frieden. Er sagt sogar, wir dürfen stolz sein, Gottes Kinder zu sein, weil wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich weiß, stolz sein ist in christlichen Kreisen immer ein bisschen gefährlich. Ne? Ja, nicht, dass unsere Kinder zu stolz sind. Hey, ihr sollt stolz sein. Ihr dürft stolz sein, dass ihr Gottes Kinder seid. Ihr habt an Gottes Herrlichkeit Anteil, jetzt schon. Ist schon ein krasser Gedanke, den der Apostel da aufmacht, oder? Noch krasser wird es im mittleren Teil, Vers 3 bis 5. Das ist einer der krassesten Texte. Wir haben Hoffnung trotz Leiden. Ich weiß nicht, wie Wohlstandsevangelisten das predigen. Da ist Leiden, sagt der Apostel. Und in diesem Leiden, genau genommen Bedrängnis, weil wir zu Christus gehören, haben wir trotzdem Hoffnung. Das ist eine interessante Schlussfolgerung, die er hier aufmacht. Im Leiden lernen wir Geduld. Wo auch sonst, oder? Wenn wir im Leiden tief drinstecken, ob es Verfolgung ist, wie das, was der Apostel hier anspricht, oder andere Not, Anfechtung. Wir können natürlich Gott kündigen, können sagen, warum lässt du das zu? Aber wenn wir das machen, stehen wir alleine da. Obwohl ich gar nicht so sicher bin, ob Gott nicht doch und immer wieder versucht, uns selbst dann noch zu erreichen. Aber gerade im Leiden, gerade da, wo die Not groß ist, da ist Gott da. Wir müssen manchmal geduldig warten. Aber der Apostel sagt, Geduld festigt den Glauben. Das stärkt dann unsere Hoffnung. Und er sagt, unsere Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Diese Begründung ist wichtig und interessant, weil ich glaube, das gilt nicht nur für die Situation, wo Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden, sondern das gilt grundsätzlich, weil es etwas beschreibt. Die Begründung ist, dass der Heilige Geist unsere Herzen mit Gottes Liebe füllt. Wenn der Heilige Geist unsere Herzen mit Gottes Liebe gefüllt hat, wenn wir verstanden haben, was da am Kreuz geschehen ist, wenn wir heute im Abendmahl uns wieder erinnern, dass Christus für uns gestorben ist und dass dieser Gott seinen Sohn gegeben hat, als wir noch Sünder waren, wie es nachher heißt, dann ist das etwas, was unser Herz erfüllt und es schützt vor Anfechtung, weil wir vielleicht die Situation nicht verstehen, aber doch im Herzen wissen, dass dieser Gott uns, das kann ja gar nicht anders sein, wenn das mit Karfreitag stimmt, dass er uns lieb hat. In Römer 8, in Galater 4 schreibt der Apostel nochmal darüber, dass der Heilige Geist uns im Herzen gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind, und wir sind es auch. Er sagt, wieder ein Fakt. Du bist Gottes Kind und der Heilige Geist macht das in deinem Herzen dir bewusst. Gott liebt diese Welt zu Recht. Ich finde das so klasse. Er hat mich zu Recht geliebt. Er will dich zu Recht lieben. Und das hat er bewiesen am Kreuz. Wir müssen nicht mehr zweifeln. Ich glaube, auch dadurch ist mir das Abendmahl so extrem wichtig. Ich freue mich immer, wenn ich das Abendmahl nehmen oder austeilen darf und es selber nehme, weil es erinnert mich an das, was Christus getan hat. Ich darf es schmecken. Ich schmecke es. Ich spüre es. Das ist nicht mehr ein abstraktes Wissen im Kopf. Das ist ein Erleben. Der Apostel macht noch weiter. In den Versen 6 bis 11 beschreibt er genau das, wovon ich eben durch den Heiligen Geist sprach. Paulus sagt, das alles geschah, ohne dass wir beweisen konnten, dass wir es wert sind. Wir waren noch gottlos, sagt er. Wir waren noch voller Sünde, sagt er. Wie verrückt, sagt er, wie verrückt ist das denn? Wer macht das denn, Vers 7? Wer stirbt für den anderen, selbst wenn er ein guter Mensch wäre? Wer stirbt denn freiwillig für einen anderen? Gottes Rettung durch Christus ist ein Geschenk, das wir vorher nicht verdient haben. Das wir selbst danach immer noch nicht verdient haben, weil wir bis zum letzten Abendzug immer noch die gleichen Sünder sind. Wir sprechen im nächsten Abschnitt dann in der nächsten Predigt nochmal darüber. Und doch macht Gott das und doch macht Christus das. Warum? Weil er dich und mich unendlich liebt, weil er uns seine Liebe beweisen will, weil er den alten Schlangerich aus dem Paradies endlich der Lüge überführt, dass es nicht stimmt, dass wir Gott nicht vertrauen könnten. Und Paulus argumentiert weiter, wenn Gott das tat, bevor du es verdient hast, und nochmal, wir hätten das nie verdient, warum soll er dann nicht auch weiter dir seine Liebe schenken, sagt er. Seinen Frieden. Durch Jesus Christus gibt es nichts mehr, was dich von deinem himmlischen Vater trennen kann. Christus hat das weggenommen. Alle Schuld, alle Sünde. Und er hat das Schlimmste weggenommen, dass du diesem Gott misstraust, dass du ihn nicht ehrst. Das gilt, sagt der Apostel, auch für das Gericht, wenn wir mal sterben und alle vor Gott erscheinen müssen, alle vor Christus erscheinen müssen. Das alles ist so wunderbar für den Apostel, dass er einfach nur jubeln kann. Er jubelt darüber, dass er Gottes Kind ist, dass er Gottes Herrlichkeit hat, dass ihm vergeben ist, dass er nichts mehr dazu tun kann. Und er jubelt, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen und singen, dann sollen wir jubeln, Gott loben und preisen, weil wir dieses wie der Apostel bekennen können. Abendmahl soll ich nicht so lange predigen, ne? Deshalb mache ich jetzt auch Schluss mit zwei wichtigen Sätzen. Durch Gottes Gnade kannst du aussteigen aus diesem System von Eigenleistung, von Zweifel, von Selbstgerechtigkeit. Und du darfst einsteigen in die Gemeinschaft, die dir Gott schenkt und die dir sogar im Leiden Frieden schenken kann. Ja, ich erlebe das manchmal. Nicht nur manchmal, oft. Ich denke, wie kommt der oder sie klar mit dem, was sie gerade an Schicksalsschlägen verpacken müssen? Und dann höre ich, wie jemand getragen ist, trotz des Leides. Und dann kann ich nur staunen. Vor dem Krankenzimmer habe ich vielleicht noch Gedanken, wie wirst du den oder die trösten können? Und dann sitze ich da und merke, dass ich eigentlich arbeitslos bin. Das ist Gott. Das ist sein Heiliger Geist. Das ist ein Gott, der uns sieht. Und der letzte Satz. Dein Friede mit Gott ist ein unerschütterliches Fundament, das selbst in Krisen durchhält. Weil Gottes Liebe dir längst geschenkt ist. Und ihr wisst, wie wichtig für mich immer wieder Gelassenheit ist. Geh mit Gelassenheit und Hoffnung durch dein Leben. Kurze Zusammenfassung. Und, wie sieht's aus? Hast du Frieden mit Gott? Was sagt dir dein Gefühl? Edge. Völlig falsche Frage, ne? Was dir dein Gefühl sagt, ist wurscht, haben wir doch gerade gehört. Der Fakt ist, dass du Frieden mit Gott hast durch Christus, der für dich gestorben ist. Und wenn dir dein Gefühl in manchen Zeiten in deinem Leben was anderes sagt, dann glaub ihm nicht. Dann vertraue dem Wort Gottes, denn dieses Wort ist wahr und Gott lügt nicht. Das war fies jetzt, ne, zu fragen, was sagt dir dein Gefühl? Ja, unsere Gefühle sind wichtig, aber manchmal sind sie auch trügerisch. Und wenn die Bibel einen Fakt beschreibt, etwas, was gilt, und dein Gefühl immer noch was anderes sagt, dann muss dich das doch nachdenklich stimmen, oder? Du hast Frieden mit Gott, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland ist. Punkt. Ich möchte mit uns beten. Und ich lade dich ein, genau hinzuhören. Und es vielleicht mitzubeten. Und wenn du es noch nie getan hast, Jesus dein Leben anzuvertrauen und seine Vergebung anzunehmen, dann kann dieser Gottesdienst dazu ein Anfangspunkt sein. Und wenn du es vergessen hattest, was du eigentlich schon wusstest, dann kannst du nochmal neu beginnen. Es ist nicht dein Gefühl, was gilt, sondern der Fakt, das Geschenk der Gnade Gottes, die du auch heute annehmen darfst und Ja dazu sagen darfst. Ich bete. Ja, Herr Jesus. Ich habe verstanden, dass du mir vergibst. Ja, ich vertraue auf deine Vergebung. Ja, Vater im Himmel, der du mir durch Christus Vater bist, ich glaube, dass du mich liebst. Ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Bitte vergib mir all meine Schuld. Nimm das Misstrauen aus meinem Herzen und fülle es stattdessen mit deinem Heiligen Geist. Ja, ich vertraue darauf, dass du, Christus, mein Retter bist. Und ich vertraue darauf, dass du, Vater im Himmel, mein Gott bist. Amen.